Sehr verehrte Damen und Herren, lieber Herr Hoffmann, danke schön für die freundliche Begrüßung. Ich habe mir eine Korrektur anzumelden. Ich bin nicht Drucker gewesen, sondern Schriftsetzer. Das ist insofern ein feiner Unterschied, was den Beruf des Schriftsetzers nicht mehr gibt. Den ist doch das gibt immer noch, auch wenn er sich ja nicht verändert hat. Meine Damen und Herren, Privatsache der Religion, das Verhältnis von Kirche und Staat, die säkularisierte Gesellschaft. Im Untertitel, gerade zitiert habe, meines Vortrags, findet sich eine scheinbare Selbstverständlichkeit, die die Zeit so für gültig hält. Die veröffentlichte Meinung nämlich ist, wenn ich es richtig beobachtet habe, bestimmt durch eine Art von säkularistischem Vorurteil. Dem Vorurteil nämlich, dass der wissenschaftliche, technische, soziale Fortschritt unentrinnbar Säkularisierung bewirke, dass Modernisierungsprozesse insgesamt unweigerlich auch Säkularisierungsprozesse seien. Das meinen viele bis unsere Kirchen, bis in unsere Kirchen hinein. Deutschland sei ein säkulares Land geworden, wir lebten in einer säkularen Gesellschaft. Das wird von fast allen geglaubt. Aber stimmt das? Und wenn ja, in welchem Umfang? Schauen wir auf die Zahlen oder schauen wir genauer hin. Der Zensus, der erinnert sich noch, der neulich stattgefunden hat, hat folgende Zahlen erbracht. 24,7 Millionen gehören der katholischen Kirche an, 24,3 Millionen der Deutschen zur evangelischen Kirche, also der Bürger in diesem Lande, weitere Millionen zu anderen Religionsgemeinschaften. Das macht zusammen zwei Drittel der Bevölkerung in diesem Lande. Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung lieferte vor ein paar Jahren vergleichbare Zahlen. Je gut 30% Katholiken und Protestanten, ca. 5% Muslime, über 30% Religions- bzw. Konfessionslose. Was immer das Letztere ist. Der Vergleich mit der Zahl von knapp 5% Religions- bzw. Konfessionslosen 1950, also vor 60 Jahren, scheint zu belegen, dass es tatsächlich einen dramatischen Verlust an Kirchen- und Religionszugehörigkeiten gibt. Dieser Eindruck, das sage ich jetzt als Ex-DDR-Bürger, diese Anmerkung, dieser Eindruck übersieht allerdings, dass diese Entwicklung durch die deutsche Einheit so beschleunigt wurde. Die Ex-DDR war und ist in Tschechien das religionsloseste Territorium auf dem ganzen Globus. Das ist übrigens der einzige durchschlagende Erfolg des erfolgten Anfangsschritts des Evangelischen. 80% der Ostdeutschen, also ca. 14 Millionen, gehörten keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Und allein diese Zahlen passen die entsprechenden Zahlen für Gesamtdeutschland nach oben schnell und erlauben ein wenig zu relativieren. Zu den Ergebnissen des Monitors gehört auch, und das ist nicht unwichtig, 85% der Menschen meinen, man sollte gegenüber allen Religionen offen sein. Und zugleich sieht eine Mehrheit in der zunehmenden religiösen Vielfalt ein Potenzial für Konflikte. All diese Zahlen sind gewiss interpretationsbedürftig, aber man wird sagen können, Deutschland wird nicht einfach säkularer oder gar atheistischer, sondern, und das ist ein wichtiger Unterschied, Deutschland wird religiös und weltanschaulich pluraler. Wir leben nicht in einer säkularen Gesellschaft, sondern in einer pluralen Gesellschaft. Was ja heißt, nicht eine Religion, nicht eine Konfession dominiert, hat das Monopol, beherrscht die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, sondern wir leben in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft. So wie Religion übrigens auch selbst individualistischer und also pluraler gelebt und verstanden wird. Genau dies aber, dieser Pluralismus ist eine anstrengende Herausforderung für die Gesellschaft insgesamt. Und wie wir sehen, für die Christen auch. Toleranz ist gefragt, Respekt, Anerkennung, damit dieser Pluralismus friedlich gelebt werden kann. Man erinnere sich, Also erinnert er sich an die weltanschaulichen und religiösen Konflikte in den letzten Jahren, schreibt über Moscheenbauten. Wir haben ein kleines Leben in Bangkok. Mein Wahlkreis in Berlin-Pankow. Das ist ganz absurd. Da wollte eine Ahmadiyya-Gemeinde eine Moschee bauen. Und dann haben ausgerechnete Ex-Liberale, oder die mit Religion eigentlich schon längst nichts mehr zu tun hatten, sich fast aufgestimmt, dass die Verteidiger des Christen gegen Abendlandes und wollten diesen Moscheebau verhindern. Und dann mussten Pastoren und Pfarrer sozusagen die anführen, die das Recht der Muslime bei uns auch eine Kirche für sich zu bauen, also eine Moschee verteidigen. Es geht schon gelegentlich absurde Gefechtslagen. Also, Streit um Moscheebau, Streit um Kopftücher und Kruzifixe, Streit um Religionsunterricht an die Schulen, mehr ein ostdeutsches Thema, was geht an ihrer Stelle. Und ich erinnere, damit mich das als Parlamentarier sehr beschäftigt hat, ich erinnere an die Auseinandersetzung und Beschneidung der Jungen, die ja geführt wurde bis hin zu einer Debatte und Entscheidung im Bundestag. Eine Debatte, die, glaube ich, mit dieser Entscheidung nicht wirklich zu Ende ist. Ich kriege immer noch Post zu diesem Thema. Und ein Teil der Ärzteschaft wird immer noch nicht Ruhe geben und diesen Streit weiterführen. Also wir nehmen Beispiele in unserem Lande und schauen wir über unsere Landesgrenzen hinaus, dann sehen wir weltweit eine widersprüchliche, aber kräftige Vitalität von Religionen. Eine allerdings konfliktreiche Gegenseitigkeit von Religionen. Durch den Hintergrund, was in unserem Lande, was in der Welt passiert, also von Pluralität der Weltanschauung und Religion, von diesem Hintergrund will ich ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen über das Verhältnis von Religion und pluraler Gesellschaft, von Kirche und säkularem Staat, von Religion und Demokratie. Ich beginne mit einem Satz, den ich besonders gerne zitiere, immer wieder. Er stammt von Alexis de Tocqueville, dem berühmten französischen politischen Philosophen, der ein berühmteres Buch über Amerika geschrieben hat. Und dieser Satz heißt: Despotismus kommt ohne Religion aus, Freiheit nicht. Despotismus kommt ohne Religion aus, Freiheit nicht. Dieser Satz, so scheint mir, wirkt heutzutage eher befremdlich, vielleicht sogar provokativ, herrscht doch, wie schon kurz beschrieben, bei vielen Zeitgenossen der Eindruck vor, Religion sei eher demokratiefremd, eher freiheitsfeindlich. Sie sei ein Fremdkörper in einer individualistischen, anti-autoritären, modernen, eben auch als säkular empfundenen Gesellschaft. Religion, je entschiedener, je entschlossener, je radikaler sie in Erscheinung tritt, sei auf gefährliche Weise vormodern, gewissermaßen der Antipode einer freien, offenen Gesellschaft. Und der Blick auf unterschiedliche Fundamentalismen, auf christliche, jüdische und insbesondere islamische Fundamentalisten in der Welt, von den USA über Israel bis vor allem in den Nahen Osten und auch nach Afrika, dieser Blick mag diesen Eindruck bestätigen. Stimmt also dieser Satz von Tocqueville heute nicht mehr? Welche Rolle spielt Religion in einer solchen Zeit? Darauf will ich in Akt 6 Punkten antworten. Zunächst und ganz grundsätzlich, das Stichwort hat Herr Brockmann schon genannt, die Bundesrepublik Deutschland ist geprägt durch ein besonderes Verhältnis von Staat und Kirche. Der Staat des Grundgesetzes ist weltanschaulich neutral. Er verpflichtet selbst keine Weltanschauung. Genau um so, weil er keine Weltanschauung vertritt, um so die Religionsfreiheit seiner Bürger überhaupt erst zu ermöglichen. Die Religionsfreiheit seiner Bürger. Man hat dieses Verhältnis von Staat und Kirche als ein Verhältnis der respektvollen Nicht-Identifikation bezeichnet. Durch diese Zurückhaltung gibt der Staat ausdrücklich Raum für die starken Überzeugungen seiner Bürger, die die Zivilgesellschaft prägen und damit auch den Staat tragen. Die Bundesrepublik Deutschland ist also kein säkularistischer Staat, also auch kein Staat, der einen säkularen Humanismus vorzieht und fördert und Religion aus der Öffentlichkeit verdrängt, wie es etwa Laizisten wünschen und auch eine Mehrheit, wenn ich es richtig wahrnehme, der veröffentlichten Meinung möchte. Die Religionen sollten sich gefälligst zurückhalten, die Kirchen sollten sich gefälligst zurückhalten, die grundsätzlich garantierte Religionsfreiheit dagegen, kommt auch so, die sollten sich möglichst zurückhalten, das ist, glaube ich, eine gängige Meinung, wenn ich die Zeitung und manche andere Medien lese. Das war die Schriftstellerin Monika Maron, sehr schätzenswerte Autorin, an die Religionsgemeinschaften die Forderung gerichtet, ich zitiere, neulich in der Welt, glaube ich, zu lesen, die Religionsgemeinschaften sollten die Säkularität des Landes, wieder den Irrtum, achten. Mit Blick auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen integrationsunwilligen Islam formuliert sie wörtlich, wenn die religiösen Ansprüche der Muslime mit dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes kollidieren, müsste man die Privilegien der christlichen Kirche beschränken, um den Zugriff des Islam auf das öffentliche Leben von uns allen zu verhindern. Ich zitiere das, weil ich ziemlich sicher bin, dass das keine Einzelmeinung ist. Die Unsicherheit gegenüber dem Islam, mancherlei Ängste, ist nicht wichtig, ob sie berechtigt sind oder nicht. Ängste führen dazu, dass man sagt, Religion ist überhaupt gefährlich und man müsste sie aus der Öffentlichkeit zurückdrängen. Grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit dagegen ist etwas anderes. Ist die Aufforderung an die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, also ich betone nicht nur die Kirchen, sondern auch andere Weltanschauungsgemeinschaften und ihre Mitglieder aus dem Raum des Innerlichen, des bloß Privaten herauszutreten und den Gemeinsinn mitzuformen, an der Gesellschaft mitzubauen, also öffentlich zu wirken und insofern weltlich zu werden. Weil der Staat des Grundgesetzes nicht alles selbst erledigen kann und will, lädt er dazu ein, dass die Bürger aus ihren jeweiligen Überzeugungen heraus und nach gemeinsamen Regeln subsidiär zusammenwirken, über religiöse und kulturelle Unterschiede hinaus gemeinsam das soziale und kulturelle und politische Leben gestalten. Zweitens, für den Zusammenhalt einer pluralistischen Gesellschaft, einer pluralistischen Demokratie, einer so widersprüchlichen, vielfältigen Gesellschaft, reicht nach meiner Überzeugung nicht das allein aus, auf das ganz selbstverständlich zunächst hingewiesen werden kann und muss. Die gemeinsame Sprache, die Anerkennung von Recht und Gesetz, der viel gerühmte und gewiss notwendige Verfassungspatriotismus, auch wohl nicht die Beziehungen, die die Gesellschaftsmitglieder über den Markt, den Arbeitsprozess miteinander eingehen, nämlich als Arbeitskräfte und Konsumenten. Das sind die zwei Rollen, in denen der Markt uns Menschen überhaupt nur kennt. Auch das Beziehungsgeflecht, das wir mit diesen beiden Rollen erzeugen und in dem wir leben, das reicht offensichtlich nicht aus, den Zusammenhalt einer so widersprüchlichen Gesellschaft zu garantieren. Über all dies Selbstverständliche und Notwendige hinaus bedarf es, so meine ich, grundlegender Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen in dem, was wir Maßstäbe nennen, Normen, Werte, verbrauchten Wort. Es bedarf tendenziell gemeinsamer Vorstellungen von der Freiheit und ihrer Kostbarkeit, vom Inhalt und Umfang von Gerechtigkeit, vom Wert und der Notwendigkeit von Solidarität, gemeinsame oder wenigstens verwandte Vorstellungen von sinnvollem und gutem Leben, von der Würde jedes Menschen, von der Integrität der Person, von Respekt und Toleranz und so weiter und so fort. Dieses, nennen wir es nicht politische, sondern ethische Fundament gelingenden Zusammenlebens, gelingender Demokratie, dieses Fundament ist nicht einfach einmal da, sondern es ist gefährdet, ist umstritten, kann erodieren. Es muss immer wieder neu erarbeitet werden. Es muss vorgelegt, vitalisiert, weitergegeben, erneuert werden. Das ist der Sinn des so oft zitierten Satzes des ehemaligen Verfassungsrichters Ernst Wolfgang Böckenförde. Dieser Satz: Der freiheitliche säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst garantieren kann. Die Verantwortung für diese Voraussetzungen, für dieses ethische Fundament unseres Zusammenlebens, haben wir alle. Dann insbesondere die kulturellen Kräfte einer Gesellschaft und damit eben auch und in besonderer Weise Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Und also auch und gerade die christlichen Kirchen. Nicht sie allein, ich will das nochmal betonen. Es gibt keinen Monopolanspruch oder wenn es ihn gäbe, könnte nicht mehr verwirklicht werden. Es gibt kein Monopol der christlichen Kirchen mehr. Aber das heißt doch nicht, dass sie da nicht beteiligt sind. In einer pluralistischen Gesellschaft müssen viele zusammenwirken, Kirchen und Christen auch. Sie können allerdings nicht mehr so triumphalistisch daherkommen, sondern sie müssen sich in einer pluralistischen Gesellschaft als Dialogpartner verstehen, sich in die Debatte, ja auch in den Streit einbringen, aber sage ich etwas trotzig, die Kirche, die Christen sollten dabei auch nicht leise, träterisch und nicht ängstlich sein. Man vergleiche in dieser Hinsicht zum Beispiel das aktuelle gemeinsame Sozialwort von EKD und katholischer Bischofskonferenz und setze es etwa ins Verhältnis zur Kapitalismuskritik von Papst Franziskus, diese Wirtschaft tötet. Was zu seinem Zorn über die Globalisierung der Gleichgültigkeit. Ich weiß nicht, Herr Brockmann, ob man das schon gelesen hat, dieses gemeinsame Wort, ob er etwas im Gedächtnis bleibt. Das ist von edler christlicher Seite. Aber ich will gar nicht polemisieren. Es ist ja wirklich so, meine Damen und Herren, die Kirchen können nicht mehr einfach auf die Macht der großen Mitgliederzahlen bauen und nicht mehr auf ihre institutionelle Absicherung. Aber wenn und weil das so ist, kommt es dann eben auf die Argumentations- und Überzeugungskraft ihrer Aussagen an, auf die Authentizität und Glaubwürdigkeit ihres Redens und Handelns und das gilt gewiss nicht nur für die Institution Kirche, die Hierarchie, sondern für uns Christen insgesamt. Eine dritte Bemerkung. In unserem Staat gilt das Prinzip der Subsidiarität, ich habe es schon erwähnt. Das heißt, der Staat soll und will nicht alles selbst erledigen und will nicht alle Aufgaben gewissermaßen verstaatlichen, sondern er überlässt oder, wenn Sie wollen, delegiert Aufgaben an die Bürger und an soziale Organisationen. Genau vor diesem Hintergrund wäre zum Beispiel über die immer wieder kritisch angesprochenen Kirchenfinanzen zu reden, ein Thema, das uns in der kommenden Zeit gewiss noch weiter heftig beschäftigen wird. Es geht, so viel will ich dazu sagen, bei der staatlichen Unterstützung, jedenfalls diakonischer bzw. karitativer Einrichtungen, nicht, wie manche meinen, um eine ungerechtfertigte Finanzierung von Kirchen. Diese erhalten die Mittel für Kindergärten, Schulen, Bildungsarbeit, Jugend- und Altenpflege nicht, weil sie Kirchen sind, sondern weil sie den Staat bei seinen zentralen Aufgaben als Sozialstaat, als Bildungs- und Rechtsstaat unterstützen. Indem der Staat diese verschiedenen Aufgaben verschiedenen Trägern, eben nicht nur Kirchen, sondern auch freien Wohlfahrtsverbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen auch anderer weltanschaulicher Prägung, überlässt, und diese finanziell unterstützt, fördert der Staat die Vielfalt von Angeboten und damit, das ist der entscheidende Gesichtspunkt, und damit den sozialen und kulturellen Reichtum unserer Gesellschaft. Unter dieser Perspektive des Subsidiaritätsprinzips kehrt sich das Vorzeichen der Rechnung um. Dabei erscheint der Beitrag der Gläubigen als finanzielle Unterstützung des Staates mindestens als Gewinn für beide Seiten. Viertens, Oft hört man, Religion soll man nicht funktionalistisch darauf reduzieren, der moralische Kitt, wie es dann sofort abwertend heißt, der moralische Kitt einer Gesellschaft zu sein oder jedenfalls für den Gläubigen zu sorgen. Gewissermaßen als, wie das, glaube ich, ein evangelischer Bischof mal kritisch genannt hat, als Bundeswerteagentur zu fungieren. Nun, darauf reduzieren gewiss nicht. Aber die Kirchen sollten sich dieser Aufgabe, also dem Dienst an der demokratischen Gesellschaft, nicht einfach entziehen, um der Demokratie willen, aber vor allem auch um ihrer selbst willen. Denn christlicher Glaube, das gilt ja im Grunde auch für jüdischen und muslimischen Glauben, christlicher Glaube ist doch nicht bloß das Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, sondern er ist Aufruf zur Nachfolge, Einweisung in ein gutes, sinnvolles Leben, also in gemeinschaftliche Lebenspraxis. In einem fundamentalen, also nicht parteipolitischen Sinn ist Glaube also unweigerlich auch politisch, wenn man denn Politik vernünftigerweise versteht als die gemeinsame Regelung der gemeinsamen Angelegenheiten. Die für Kirche und Religion wesentliche Dimension der Nächstenliebe kann ja nur konsequent gelebt werden, wenn sie in diesem Sinne bis in die Sphäre des Politischen reicht und nicht davor halten macht. Zu verlangen, vor diesem Hintergrund zu verlangen, dass Religion allein Privatsache sein dürfe und nicht mehr, sollten sich Christen nicht gefallen lassen. Gewiss, damit wir uns nicht missverstehen, gewiss ist Religion insofern Privatsache, als sie selbstverständlich Sache der freien, persönlichen Entscheidung des Einzelnen ist. Hat der Staat nichts zu entscheiden. Aber zu verlangen, Religion müsse auch im privaten, nicht öffentlichen Raum bleiben. Sie dürfe keine öffentliche Existenz, keinen politischen Wirksamkeitsanspruch haben. Das, meine ich, verlangt eine Verfälschung von nicht nur christlicher Religion. Übrigens, dass Religion bestenfalls Privatsache sein dürfe, das galt in der DDR. Das habe ich erlebt und erfahren und deshalb erfüllt es mich immer noch mit einer gewissen Heiterkeit, mit einer Art historischer Heiterkeit, dass es dann ausgerechnet viele Christen waren, die wesentlich dazu beigetragen haben, in einer politischen Revolution der DDR ein Ende zu setzen. Das ist doch eine schöne behauptete Geschichte. Übrigens, das will ich dann gleich dazu sagen, auch im Rückblick, will ich meine Erfahrung als Christ in der DDR, also eine Minderheitserfahrung in einer generellen Diaspora-Situation nicht glorifizieren. Aber sie hilft mir heute ein wenig. Wenn der christliche Glaube nicht mehr vermittelt oder abgesichert oder geprägt wird durch ein Milieu, eine Mehrheit und er immer stärker zu einer Sache von eben individueller Entscheidung, individuellem Bekenntnis, individuellen Durchhalten und Durchschlagen ist, dann ist das etwas, was ich kenne. Nur darf der Glaube nicht bei sich bleiben wollen und nicht privat bleiben wollen, sonst wird er sektierisch oder falsch oder verkümmert. Das heißt aber heute auch, wir sollten die kleine Zahl, die kleine Länder, nicht glorifizieren, uns nicht auf den entschiedenen Kern der stark Glaubenden, der ganz Überzeugten zurückziehen wollen. Tätiges Zeugnis, also Diakonie, Caritas gehört zum Wesen der Kirche. Sie sind notwendig mehr als individuelle und lebenswirkliche Mittätigkeit. Zu ihnen gehört auch, ich wiederhole mich, ist mir aber wichtig, Einmischung in den demokratischen Streit. Nicht so sehr als parteipolitische Stellungnahme, das erlaubt sich. Aber doch im Widerspruch oder Zustimmung, wenn es um Grundfragen des Lebens und des Zusammenlebens geht, mögen auch viele Bürger den Kirchen nicht mehr immer folgen. deren moralische Unterweisung für ihr persönliches Leben nicht mehr für so wichtig halten. Die Erwartung, das ist eigentlich die Erwartung an die Kirche, sich zu äußern, wenn es um Grundfragen des Lebens und Zusammenlebens geht, diese Erwartung ist ausreichend vieler demoskopischer Untersuchungen immer noch erheblich. Das entspricht übrigens auch meiner Erfahrung als Politiker. Und wir sollten uns auch nicht irritieren lassen, dass für viele Menschen die Kirchen bestenfalls noch, wie ich es neulich in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, eine schöne Formulierung, Anstalten der stellvertretenden Moral sind. Die sollen vorgeben, was mir fremdgeworden ist. So, Matthias, so, doch, Traubinski, ich glaube, eine ganz schöne Formulierung. Ich sage dann, na und, wenn wir uns nur nicht zu einem dummen, unaufgeklärten Konservatismus zu Don Quixoterie verbleiben lassen, kann ich damit leben, wenn wir unseres richtig vertreten. Fünftens, die Kirche, die Religionsgemeinschaften können sich dem Dienst an der Gesellschaft gar nicht entziehen, selbst wenn sie es wollen. Wie ein Blick in die soziale und politische Realität der Bundesrepublik Deutschland zeigt, sie erfüllen diese Aufgaben, die Kirchen erfüllen diese Aufgaben auf vielfältige Weise. Unsere Gesellschaft und der demokratische Staat lebt vom Engagement seiner Bürger, lebt von deren Motivation, das eigene Interesse, das legitime, immer wieder neu auf das Gemeinwohl hin zu relativieren und zu übersteigen. Die Mitgliedschaft in den Kirchen nimmt zwar ab, die Zahlen sind genannt, doch das ist, glaube ich, nur die halbe Wahrheit. Vor einigen Jahren hat interessanterweise das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin unter dem Titel Religion als Ressource des sozialen Zusammenhalts Fragezeichen eine, wie es heißt, empirische Analyse der religiösen Grundlagen des sozialen Kapitals in Deutschland. Diese Studie würdigt, ich zitiere, das Potenzial der Religion als über Identitäts- und Statusgrenzen hinweg integrierend zu wirken und damit brückenbildendes Sozialkapital zu generieren. Und weiter heißt es, für alle betrachteten religiösen Gruppen gilt, dass öffentliche religiöse Praxis mit einem größeren Freundschaftsnetzwerk und einer regeren Sozialität, also einer regeren sozialen Einsatz, sozialen Bindungsfähigkeit einhergeht und damit eine bedeutende Quelle sozialer Integration darstellt. Zitat Ende. Die beiden großen Konfessionen seien vor allem in der Lage, ihre Mitglieder in zivilgesellschaftliche Strukturen zu integrieren. Sie hätten somit für Deutschland eine bedeutende integrierende, die Gesellschaft also verbindende Funktion. Dieser in Soziologen Deutsch verfasste Befund, Kurzfassung der Religion im Sozialkapital, ist eindeutig. Und er ist durch eine aktuelle Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, Titel Gott im Gemeinwesen, Sozialkapitalbildung durch Kirchengemeinden, bestätigt worden. Das heißt, religiösen Menschen kommen auch in der vermeintlich so säkularisierten Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland eine gewichtige, für den Zusammenhalt unersetzliche Funktion zu. Ich füge als Politiker hinzu, der säkularisch-demokratische Staat wäre sehr dumm, wenn er auf dieses Potenzial verzichten würde. Selbst uns sollte man sagen, Christen und Kirchen haben Gesellschaft und Staat der Bundesrepublik Deutschland mitgestaltet. Durch ihr politisches Engagement, ihre sozialen Leistungen, ihre Bildungsarbeit, ihre moralische Intervention. Das Christentum ist ein prägender Teil Deutschlands. Und dieses Land ist bei allen Unzulänglichkeiten ganz gut damit gefahren. Es hat vom Engagement der Christen durchaus profitiert. Und ich füge hinzu, es wird zunehmend auch, denke ich, vom Engagement der Juden wieder und der Muslime mehr und mehr profitieren. Sechstens, ist in Umkehrung der Frage Demokratie wichtig für Religion und Kirche? Braucht Religion ihrerseits Demokratie? Die Antwort darauf heißt Nein und Ja. Von Religionsgemeinschaften absolut gleiche Strukturen, Mechanismen, Handlungsformen zu verlangen, wie sie die politische Demokratie charakterisieren, das wäre wohl unangemessen, wenn wohl auch illusionär. Und das ist offensichtlich auch nicht notwendig, damit Religion den Demokratiepass der Demokratie tragen kann, wie wir in Europa und auch anderweitig in den USA auf ganz überzeugende Weise sehen können. Übrigens, das klingt jetzt etwas läppisch, aber ich meine das ernst. Auch Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft passen in Demokratie, obwohl sie doch wirklich nicht gänzlich demokratisch strukturiert sind. Über Wahrheit, Schönheit, Effektivität wird halt nicht bei demokratischer Abstimmung entschieden. Klammer zu. Aber um ihre Passfähigkeit zur modernen Welt, zur demokratischen, pluralistischen Gesellschaft zu befördern, praktizieren die Religionsgemeinschaften, die Kirchen durchaus, und zwar mit Gewinn, innere Demokratiestrukturen. Kirchenvorstände, Gemeinderäte, Synoden, Konzilien, Konklaven, alles einigermaßen demokratische Angelegenheiten. Monolithische Blöcke können die Kirche in der individualistischen, pluralistischen Welt der Moderne ohnehin nicht mehr sein. Diesen Umstand kann man sogar bejahen, wie selbst unsere so streng wirkende katholische Kirche zeigt. Die Kirche soll sich selbst zum Dialog machen, hat ein Papst schon vor Jahrzehnten gefordert. Das war Paul VI. Ich glaube, dass wir in der katholischen Kirche weitere Veränderungen in der inneren Strukturen in Richtung auf eine nach innen wie nach außen dialogische Kirche brauchen. Das zeigt übrigens auch der spektakuläre Fall von Limburg. Öffnung, Offenheit, Erfahrungs- und Gesprächsbereitschaft, Weltzugewandtheit, das alles ist auch ein wichtiger Schutz gegen die inneren Gefährdungen überhaupt von Religion. Die Gefährdungen von Religion selbst, die es ja auch gibt. Radikalisierung, Sektierertum, Fundamentalismus, Missbrauch von Religion zur Begründung von Gewalt. Da hilft nicht nur fromm sein, sondern eben Offenheit und Gesprächsbereitschaft, Weltzugewandtheit, innere Strukturen des Dialogs und des Gesprächs. Das ist auch meine Erwartung an den neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Marx. Kommunikationsfähig und gesprächsbereit sollte er sein gegenüber den Katholiken. 99% davon sind Laien. Kommunikationsfähig, gesprächsbereit sollte er sein gegenüber den Protestanten, den anderen Religionen der politischen und kulturellen Öffentlichkeit. Nicht ängstlich den Status quo verteidigen, sondern Mut haben, sich auf Veränderungen unserer Kirche einzulassen. Mit Papst Franziskus gemeinsam Klerikalismus bekämpfen. Die Kirche als das wandernde Volk Gottes, weniger als hierarchische Institution verstehen, also im Geiste des Konzils erneuern. Die schmerzliche Diskrepanz zwischen kirchlicher Morallehre und der massenhaften Lebenspraxis katholischer Christen verringern, ohne christliche Ethik ins Beliebige zu verstümmeln, sie aber lebbar machen. Religion, meine Damen und Herren, braucht Demokratie in einem noch anderen fundamentaleren Sinn, den ich als Politiker wenigstens kurz erwähnen will. Sie braucht nämlich Freiheit. Freiheit, deren politische Gestalt die Demokratie ist. Sie braucht Freiheit zu ihrer Entfaltung. Die Diktaturerfahrungen von Vergangenheit und Gegenwart sind da eindeutig. Religion Geltungsfreiheit ist ein genuines, fundamentales Freiheitsrecht. Ihre Geltung. Die Praxis von Religionsfreiheit ist ein entscheidendes Kriterium für Freiheit schlechthin. Mehr noch als Gewerbefreiheit, das andere Konstitutivum der bürgerlichen Gesellschaft. Und da schauen Sie mal den Globus herum. In welchen Ländern zwar Gewerbefreiheit gilt, aber nicht Religionsfreiheit. Zum Schluss, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich gewissermaßen bekenntnishaft zusammenfassen, was ich Ihnen sagen wollte. Die Botschaft des Evangeliums von der Gotteskindschaft, ja der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, übrigens, das ist das spektakulärste überhaupt der christlichen Botschaft. Diese Botschaft bietet einen unhintergehbaren Maßstab, ist tiefste Begründung für eine Gerechtigkeitspolitik, der es um die gleiche Würde jedes Menschen geht. Denn jeder Mensch ist Kind des Gottes, ist Kind Gottes. Diese Botschaft ist der störrische und leidenschaftliche Einspruch gegen die Reduktion des Menschen auf seine beiden Rollen, die auf dem Markt spielen, nämlich Arbeitskraft zu sein und Konsument zu sein. Für das Evangelium bemisst sich Würde und Wert von Menschen nicht an Leistung, Erfolg, Geldbeutel, Schönheit, Cleverness. Das Evangelium handelt von der Würde der Leidenden, der Streitenden, der Behinderten, der Kranken, der Sterbenden, der Armen. Es ist von unerhörter Radikalität, nämlich ein befreiender Einspruch gegen die Entmoralisierung der sozialen Beziehungen, weil es ein Einspruch ist, ein entschiedener Einspruch ist, gegen die Dominanz des Ökonomischen wie die Absolutsetzung des Politischen. Das macht die Unterscheidung von Religion und Politik, auf die übrigens gerade auch die Reformation großen Wert gelegt hat, so wichtig und aktuell. Wirtschaft und Politik sollen und müssen nicht heilig gesprochen werden. Sie haben den Menschen dienende Funktion, in ihnen soll vernünftig und gemeinwohlorientiert verfahren werden. Demokratische Politik ist befreit von der Aufgabe, für das Heil der Menschen zu sorgen. Aber sie soll sich gefälligst um das Wohl der Menschen, möglichst aller, kümmern. Politik soll und kann so frei sein von totalitären Ansprüchen. Politik und also Politiker sind nicht für alles zuständig, auf keinen Fall für Erlösung. Genau das aber gibt lösungsorientierter, pragmatischer, also demokratischer Politik ihren Ernst, ihre Würde und befreit und beschützt zugleich Religion vor ihrem Missbrauch zur Begründung von Parteipolitik, von politischer Macht, ja von Gewalt. Die Unterscheidung weist auf das Spannungsverhältnis hin, das für Politik in der Demokratie geradezu konstitutiv ist. Religion kann vor der Absolutsetzung von Politik, von Macht schützen. Deshalb war Alexis de Tocqueville der Überzeugung, demokratische Gesellschaften brauchen Religion, Despotien nicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören.